Ich wünsche euch allen eine gesegnete Adventszeit und auch heute einen schönen Sonntag. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich gerne dem Kirchenjahr folge. Deswegen mache ich jetzt nichts aus der Bergpredigt, sondern ich nehme aus Johannes 1. Ich bitte um die Folie. Nicht alle Verse 1 bis 18, aber einige ausgewählte. In diesem Prolog vom Johannesevangelium geht es um das Thema, dass in Jesus Gott selbst Mensch wird. Und Johannes sagt darüber, wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist heute Morgen das Thema dieser Predigt. Und was ich dann gern machen möchte, ist auch quasi eine Predigtreihe von Johannes beginnen. Also nach der Bergpredigt dürft ihr euch darauf freuen, dass wir uns das Johannesevangelium angucken. Und der Titel von der Predigtreihe ist Licht aus dem Johannesevangelium. Es ist beeindruckend, was in dem Buch alles drin ist und wie viel man auch mitnehmen kann für sein Glaubensleben. Und es ist, wie Johannes selber sagt, am Ende vom Buch evangelistisch, dass er das alles geschrieben hat, damit ihr an Jesus glaubt und durch den Glauben an Christus dann das ewige Leben habt. Also freut euch auf eine schöne evangelistische Serie, die heute beginnt. Und wir haben mit diesem wundervollen Prolog in den ersten 5 Versen eine Person vorgestellt, der das Wort genannt wird. Es heißt hier in Johannes 1, 1 bis 5, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Also hier seht ihr eine Persönlichkeit, die sehr alt ist. Also im Anfang war das Wort. Oder wie Johannes dann in der Offenbarung Kapitel 19 sagt, kommt Jesus auf dem weißen Pferd und dann hat er viele Namen, aber ein Name dominiert, das Wort Gottes. Er ist das Wort Gottes in Person. Im Anfang war das Wort, sagt er. Und damit greift er zurück auf den ersten Vers der Bibel. Im Hebräischen heißt das ganze erste Buch der Bibel, heißt nach dem ersten Wort, Bereshit. Das kannte jeder Jude. Das war der Anfang der Selbstoffenbarung Gottes in der Heiligen Schrift. Und im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und darauf greift Johannes hier zurück. Und er macht auch deutlich, wenn man das Kapitel liest, wie hat Gott das Licht geschaffen? Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. So einfach war das. Also Gott redet mit seinem Wort, durch sein Reden redet er und die Wirklichkeit findet statt. Das heißt, das zeigt uns was auch über das Wort Gottes, auch über das schriftgewordene Wort Gottes. Aber Johannes macht deutlich, das Wort Gottes ist eine Person. Und er verbindet hier ganz missionarisch zwei Elemente seiner Zeit. Zu dem Zeitpunkt, als er das Evangelium geschrieben hat, lebte er nicht mehr in Israel. Sondern die alte Kirche sagt uns, dass dieser Mann in Ephesus lebte. Und zu dem Zeitpunkt, also und zwar ein hohes Alter bekam, und bis ans Ende des ersten Jahrhunderts war der Mann am Leben. Und zu der Zeit war er eine Schlüsselfigur für die Kirche, die damals nicht nur aus Juden bestand, sondern aus Juden und aus allen möglichen Heiden. Und die in der Gegend sprach man Griechisch als die Hauptsprache vom Römischen Reich in der Gegend. Und er hat entsprechend auch das Evangelium auf Griechisch geschrieben. Das ganze Neue Testament ist auch deswegen auf Griechisch geschrieben. Nicht in der Sprache der Juden sozusagen von der Muttersprache her, sondern um die Welt zu erobern mit dem Evangelium. Und das Wort, wenn wir im Deutschen sagen, das Wort, im Anfang war das Wort, dann steckt dort im Griechischen das Wort Logos dahinter. Ihr kennt das von dem OM-Schiff, ja? Und im Griechischen gab es in der Philosophie, gab es die Überlegung, dass diese Welt nannten sie Kosmos. Und Kosmos, da steckt der Gedanke schön hin. Ihr kennt das von Kosmetik. Nicht? Kosmetik ist das, womit man sich schön macht. Der Kosmos wurde gesehen als geordnet und als schön. Und es gab Philosophen, die gedacht haben, wie kam das alles zustande, dass das so passt und dass es so schön ist? Und da gab es in der griechischen Philosophie die Idee, dass es ein Ordnungsprinzip im Kosmos gibt. Und das wurde Logos genannt. Und Johannes verbindet jetzt 1. Mose 1, wie Gott dort mit seinem Reden die Welt geschaffen hat, mit diesem Gedanken, der da schon da war in Griechisch. Und er kann damit sagen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und er greift aber auch auf Sprüche 8 zurück, wo die personifizierte Weisheit auftaucht. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Aber was wichtig ist, ist, dass hier der Geist Gottes Johannes genial geholfen hat, mit in der Sprache seiner Zeit, mit der er missionieren musste, weil das haben die Leute verstanden, zu sagen, es gab eine Person, diese Person ist ewig. Im Anfang, als Gott alles anfing, Gott schuf Himmel und Erde, dann begann Zeit und dann begann Raum, aber Gott war schon vorher da. Und Gott ist zwar ein Gott, wie wir alle wissen, nach dem jüdischen Glaubensbekenntnis aus dem Alten Testament, aber er hat sich geoffenbart innerhalb der Heiligen Schrift in drei Personen. Und die zweite Person der Dreieinigkeit, die nennt Johannes hier Logos, der, der das Wort ist. Und dieser Logos, dieses Wort Gottes, hatte verschiedene Eigenschaften, wie wir hier merken. Im Anfang war das Wort. Also Gott sprach, es werde Licht und er schuf die Welt, Himmel und Erde und fing das Ganze an. Davorher gab es eben nur Gott. Es gab nur Gott den Vater, es gab den Sohn und es gab den Heiligen Geist. Und wie Jesus in Johannes 17 sagen wird, wir kommen da später drauf zurück, verherrliche mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Könnt ihr das vorstellen? Dass hier nur Gott existierte und wie Augustin sagt, innerhalb Gott, was gab es da? Die Liebe, die inner trinitarische Liebe Gottes. Gott, der Vater hat den Sohn geliebt, der Sohn hat den Vater geliebt. Der Vater hat den Geist Gottes geliebt, der Sohn den Geist Gottes geliebt und er hat ihn zurückgeliebt. Diese innertrinitarische Liebe, Gott ist Liebe. Und Gott war schon Liebe, bevor er die Welt geschaffen hat. Das konnte er nur, weil es drei Personen Gottes gibt. Denn wen soll man lieben, ne? Wenn Gott Liebe ist, wen soll er lieben, wenn da niemand da ist? Und das ist hier ein Riesengeheimnis, mit dem Johannes 1 geöffnet wird. Das ist auch Licht aus dem Johannesevangelium. Es gab eine Person von göttlicher Qualität, von göttlichem Wesen. Im Anfang war dieser Mann, der jetzt Jesus ist, er war die Person, die das Wort heißt und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also nicht nur, dass das Wort bei Gott war, das Wort war selber Gott. Es hat das göttliche Wesen, das Gott ausmacht und diese Person hat Gott der Vater benutzt, den wir als Schöpfer kennen, um alles zu schaffen. Dasselbe war im Anfang bei Gott und die Idee bei dem Wort, der Wortwahl im Griechischen ist auch Gott zugewandt. In Vers 18 heißt das, der in des Vaters Schoß ist. Das heißt, die hatten das Bild, wenn du zwei Personen hast, Schoß muss nicht dann heißen im Schoß sitzen, sondern zum Schoß hingewandt. Also wie in Johannes 13, wo Johannes als der Jünger, den Jesus lieb hatte, so nah war, dass er sich bei dem Liegen dort, man aß im Liegen, dass er sich zu seiner Brust hinwenden konnte und sagen konnte, wer ist der Verräter? Er war ihm so nah wie niemand anders. Und diese selbe Nähe wird hier ausgedrückt in diesen Versen. Dieser Mann, Jesus Christus, den wir als Mensch kennen, der in Vers 14 Fleisch wird, der ist Gott zugewandt, der ist Gott dem Vater zugewandt und hat eine Gemeinschaft, eine persönliche Gemeinschaft und Liebe zu ihm wie niemand anders. Und das wird in diesen Worten festgehalten. Und dasselbe war im Anfang bei Gott, also auch zu Gott hin. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Schaut euch die Sonne an. Wir wissen, dass unsere Sonne ziemlich groß ist und ziemlich powerful, ziemlich mächtig ist. Und wir würden alle erfrieren ohne die Sonne. Die Sonne ist durch dieses selbe Wort geschaffen, der Mond. Alle Planeten unseres Sonnensystems, unsere Galaxie, alle Galaxien sind durch ihn geschaffen. Das heißt, Gott redet, in 1. Mose 1 klingt das ganz schön, es werde Licht und es ward Licht. Und dann heißt es nachher, Gott schuf das große Licht, die Sonne und das kleine Licht, den Mond und die Sterne. Einfach, und die Sterne. Sowieso. Und heute wissen wir durch verschiedene Teleskope, wie riesig das Ganze ist. Und das ist alles nur geschaffen worden durch das Wort Gottes. Also ihr könnt euch hier vorstellen, wie riesig das ist. Diese Person, die Fleisch wird, ist nichts weniger als tatsächlich Gott im Vollsinn. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. In diesem Wort gibt es noch etwas, eben das Licht und das Leben. Und das bedeutet, dass nicht nur die Sonne durch das Wort geschaffen ist und die Menschen durch das Wort geschaffen sind, sondern jeder von uns, der Mensch ist, hat eine Beziehung zu diesem Wesen, der das Wort ist, weil unser Leben, das kommt von ihm. Er sagt hier, ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jeder Mensch, der atmet und existiert, tut es durch ihn als Schöpfer. Aber er will nicht nur sein Schöpfer sein, sondern auch sein Erlöser. Und das ist das, was hier dann in Vers 14 passiert. In Vers 5 heißt es, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Was bedeutet das? Das Wort, das hier gebraucht wird, wird auch in Kapitel 12 wieder gebraucht. Und da merkt man das, das ist hier feindlich gemeint. Das Finsternis, die Finsternis kann das Licht nicht nehmen und niederhalten. Sie kann es nicht auf den Boden schmeißen und niederhalten und drücken, sondern wenn Licht und Finsternis miteinander kämpfen, wer gewinnt? Wenn das Licht kommt, ist die Finsternis weg. Das heißt, hier wird eine Persönlichkeit vorgestellt, die ewig ist, durch die alles erschaffen worden ist, also Schöpfer oder Schöpfungsmittel ist. Gott, der Vater, wird oft als Schöpfer benannt, also auch im Glaubensbekenntnis. Aber er hat alles geschaffen durch den, der das Wort ist. Deswegen ist Christus auch Mitschöpfer und Schöpfungsmittel. Und er ist Gott, der Schöpfer. Und jetzt ist er in Kapitel 1, Vers 14 folgende Gott, der Erlöser. Was steht dort? Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dieses voller Gnade und Wahrheit ist nicht auf die Herrlichkeit bezogen in diesem Vers. Also ist nicht so, wir sahen seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit war voller Gnade und Wahrheit, sondern die ist bezogen auf die Fleischwerdung. Ich sage das mal ein bisschen anders mit meinen Worten. Und das Wort voll von Gnade und Wahrheit ward Fleisch. Das zeigt uns, das ist echt ein Geschenk. Als Gott Mensch wird, kommt er, nimmt praktisch die ganze Gnade und Wahrheit des Himmels mit und wer wird Fleisch? Ich meine, wie groß war Jesus? Wenn ihr so ein kleines Baby in der Hand haltet, ich bin neulich Opa geworden am 3. Oktober, und habe später dann, als er schon ein klein bisschen gewachsen war, das Ding in der Hand gehalten. Noah. Ja. Und als Jesus geboren wurde, da war er nicht übergroß. Das war kein Gigant. Er war so groß, dass es passte für seine Mutter Maria, dass sie das ertragen konnte. Aber in der Bibel heißt es in Kolosser, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit, leibhaftig, und zwar die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wer das verstehen will, der soll es versuchen. Gott sagt an einer Stelle, bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, in Jeremia. Das heißt, Gott erfüllt Himmel und Erde, aber er ist noch größer als Himmel und Erde. Er ist größer als der Kosmos, den er geschaffen hat. Und jetzt bringt Gott das Wunder zustande, Leute. Der so riesige Gott, der wird als ganzer Gott, hundertprozentiger Gott, wird der Mensch, der wird Fleisch. Das ist eine Leistung. Also ich sehe Weihnachten, sehe ich als das größte Wunder nach der Schöpfung. Aber selbst die Schöpfung, merken wir, hängt mit Jesus zusammen, weil Gott durch das Wort alles geschaffen hat. Das heißt, das Doppelwunder von Schöpfung und Erlösung ist das sozusagen, wo Gott sich selber übertroffen hat. Und an beiden Stellen, wo er alles geschaffen hat und wo er alles erlöst, tut er es durch den, der das Wort heißt, der das Wort ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott wird Mensch, der unsichtbare Gott wird Mensch. Und das hatte er schon 1. Mose 1 angelegt, als er Adam und Eva geschaffen hat, hat er sie geschaffen als Mann und Frau. Aber er hat sie nicht nur als Mann und Frau geschaffen, sondern sowohl der Mann als auch die Frau sind geschaffen im Bilde Gottes. Und das Wort für Bild und Gleichnis, was dort steht, bedeutet, dass Gott sagen kann, wenn er dich und mich anguckt, weil wir haben ja das Bild geerbt, von Adam und Eva herkommen, der sieht aus wie ich. Die sieht aus wie ich. Was das für eine Qualität ist. Leute, wir sind schön. Wir sind Könige dieser Welt. Und das hat Gott damals schon in der Schöpfung hat er vorbereitet, dass er Mensch werden würde, weil er wusste, was alles passiert. In 1. Mose 3, Vers 15 sagt er das dann auch zur Schlange, dass es einen Samen der Frau geben wird und dass dieser Same der Frau wird den Kopf der Schlange oder den Kopf des Samens der Schlange zertreten. Das heißt, Gott hat schon von Anfang an, und es ist auch ein kleiner Einladungsteil für 1. Mose, im Januar haben wir ein Gemeindeseminar dazu, so eine Fußnote, ihr seid herzlich eingeladen. Und wir werden sehen, das Evangelium war von Anfang an da, weil Gott von Anfang an wusste, was passieren würde, was wir alles verbrechen würden. Und von Anfang an wusste er genau, welchen Weg er einschlagen würde durch das Wort, um uns zu erlösen. Und deswegen ist das Wort Fleisch geworden in Christus. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden und es kam nicht leer, es kam voll. Dieses Wort kam voll von Gnade und Wahrheit. Was bedeutet das? Gnade ist klar, ne? Und ihr seht, von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade und Wahrheit. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Kind, das Baby zu Weihnachten kommt, räumt den Himmel leer. Alle Segnungen Gottes sind in diesem Kind. Römer 8, wenn er seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn uns, für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott räumt den Himmel leer und packt alles in dieses eine Baby rein. Dieses Baby wächst und wird groß und es ist eine Person voll Gnade und Wahrheit. Es gibt nichts, was Gott schenken kann, was nicht verbunden ist mit Jesus. Er kommt voll und er wird Mensch, und das gab's durch Mose nicht. Durch Mose hat Gott seinen heiligen Willen geoffenbart. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Aber es hat das Herz nicht verändert. Gott schrieb diese Wahrheiten in Stein. Und das Herz? Blieb das Herz eines Mörders. Und blieb das Herz eines Ehebrechers. Und blieb das Herz eines Diebes und eines Götzendieners. Und jetzt kommt 2. Korinther 3, kommt Gott in Christus auf die Welt und gibt uns dieses Kind und durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten gibt er uns ein neues Herz und einen neuen Geist voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, du kannst diese Gnade, die ein Meer ist, kannst du nicht ausschöpfen. Das ist die Fülle und von seiner Fülle nimmst du Gnade um Gnade. Um Gnade, um Gnade, um Gnade bis an deinen letzten Atemzug. Keiner von uns ist vollkommen. Diese Gnade der Erlösung, diese Gnade des Heils, die gibt's zu Weihnachten, Leute. Das Geschenk packen wir aus. Das ist riesig. Das ist gewaltig. Das Wort, das Fleisch wird, das ist der Erlöser. Gott wurde Fleisch. Und die Idee ist, dieses er wohnte unter uns, ist wörtlich zeltete. Er zeltete unter uns. Und das ist ein Rückgriff auf die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Es geht darum, dass Gott den Bund gemacht hat mit Israel in 2. Mose 19 bis 24. Und das Ziel des Ganzen der Erlösung aus Ägypten war, wir werden eins. Gott ist der Ehemann und sein Volk ist die Ehefrau. Sie machen quasi einen Ehebund. Der Bund vom Sinai vereint Gott mit seinem Volk. Und das ist erweitert im Neuen Testament, dass es nicht nur Israel ist, sondern Menschen aus der ganzen Welt dazustoßen. Auch aus der Ukraine, auch aus Deutschland, auch aus Pakistan und China. Und es ist praktisch das Bild, dass Gott Ehemann ist. Und er liebt uns. Wir sind seine Geliebte. Und er will mit uns glücklich sein in Ewigkeit und uns das Glück schenken, die Gnade schenken, mit ihm zusammen sein zu dürfen. Bei der Stiftshütte war es allerdings so, als die in 1. Mose 40 aufgestellt wurde, steht dort in Vers 34, 35, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Da ist dieselbe Idee, es ist das Zelt oder das Zelten. Gott zeltete in Israel und das ist sein Haus. Dieses Zelt ist seine Wohnung. Im Zentrum in der Wüste war die Stiftshütte und die 12 Stämme waren, es wurde genau gesagt, wie die angeordnet sind, die waren alle um die Stiftshütte herum. Die Stiftshütte war das Zentrum. So wie wir manchmal sagen im Deutschen, man sollte die Kirche im Dorf lassen. Ja? Wenn ihr die Dörfer so anguckt, ja, die Kirche hat einen zentralen Platz im Dorf. Ja, und das ist das größte Gebäude, das konnten alle sehen. So war die Stiftshütte in der Wüste. Da war die Stiftshütte, die konnte man natürlich von ganz hinten nicht sehen. Aber was war über der Stiftshütte? Die Herrlichkeit des Herrn. Tagsüber als Wolkensäule, nachtsüber als Feuersäule. Und das fing an, als sie aufgerichtet wurde. Nach einem Jahr, ein Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, war alles soweit. Die Stiftshütte stand und die hatten alles hingestellt. Die Künstler hatten alles fertig gemacht. Und dann kam die Herrlichkeit des Herrn und erfüllte diese Stiftshütte. Wow! Und das Bild bei Jesus ist dasselbe, es ist quasi das Wesen Gottes, die Herrlichkeit Gottes in diesem Baby ist und dann, man merkt das ein bisschen bei der Weihnachtsgeschichte, und dann wird es stärker noch deutlich später im Leben Jesu, als er erwachsen ist und was dann alles geschieht. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit, Leute. Und in der Stiftshütte war es allerdings so, diese Herrlichkeit war gefährlich. Das war ihm nicht Gnade und Wahrheit. Und Gnade und Wahrheit zusammen heißen, dass Wahrheit ist das Beständige, das Element der Beständigen. Das heißt, die Gnade ist beständig da. Das geht hier um die Treue Gottes, die Wahrheit Gottes. Was er zusagt, hält er gewiss. Das ist eine Gnade, die nie aufhört. Du kannst dich auf Gott verlassen, wenn du deine Sünden bekennst. Ist er treu? Ne? Treu. Treu und gerecht, dass er uns reinigt von allen Sünden. Das ist Gnade und Wahrheit. Es geht um die Wahrheit Gottes, dass er dir zusagt die Vergebung und zusagt die Erlösung und sagt, ich lass dich nie. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen können. Das ist Gnade und Wahrheit. Gott bringt dich ans Ziel. Aber bei der Stiftshütte war das gefährlich. Selbst Mose konnte nicht rein. Und dann wiederholt sich das 480 Jahre und ein bisschen später, als der Tempel gebaut wird und der Tempel ist fertig nach 7 Jahren. Dann wiederholt sich das Ganze, dann konnten die Priester nicht rein. Auch der Hohepriester konnte nicht rein. Weil die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllte und die war halt gefährlich. Du kannst nicht ohne weiteres einfach so zu Gott kommen. Aber jetzt, diese Gnade und Wahrheit, die jetzt kommt, die Christus erfüllte, die war so, dass sogar die Sünder, die verkrachten Existenzen zu diesem Licht kamen, wie die Motten zum Licht. Lukas 15, alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm. Das ist diese andere Art jetzt, die in der Fleischwerdung Gottes zu Weihnachten und dann mit den Folgen sich offenbart hat. Es ist sagenhaft. In Johannes 2, Vers 19, der Leib Christi ist der Tempel Gottes. Er macht die Tempelreinigung, also hier begegnen sich zwei Tempel. Hier begegnet sich das Schattenbild des Tempels und der reale Gott. Aber der reale Gott Christus hat einen Eifer für den Tempel. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und er greift ein und beendet die Geldmacherei in Jerusalem zum großen Ärger der Leute, die davon am meisten profitiert haben. Das waren die Sadduzäer. Das war Kaiaphas und Co. Das erwähnt sogar der Talmud, was für ein Riesengeschäft die machten mit allen möglichen Sachen. Und die wollten natürlich dieses Monopol nicht aufgeben. Wo hast du die Autorität her? Was für ein Zeichen kannst du tun, dass du dich so aufführst? Brech diesen Tempel ab. Und? In 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da merkt ihr an der Stelle, an manchen Stellen heißt es, Gott, der Vater, hat den Sohn lebendig gemacht. Oder der Geist Gottes, Römer 1, dadurch ist er lebendig geworden. Hier sagt er, mach ich selber. Das Zeichen, das Jesus tut, ist, dass er sein Leben gibt und dass er sein Leben wieder nimmt selber. Christus ist dem Leibe nach gestorben, dem Geist nach nicht. Jesus hat im Tod, im menschlichen Tod nicht aufgehört, Gott zu sein. Und sogar als er starb, hielt er noch mit seinem Wort, Hebräer 1, den ganzen Kosmos in Existenz. Halleluja. Wir haben einen super sagenhaften Erlöser. Und wer Christus hat, gehört zum Tempel Gottes. Als er aufersteht, steht nicht nur sein Leib auf, sondern durch Pfingsten wird die Verbindung hergestellt zu allen Gläubigen. Und jeder, der zu ihm dazukommt, wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Dieser Tempel wächst und ist inzwischen nicht nur der Tempel als Leib Christi, als sein persönlicher Leib, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt, sondern dieser Tempel ist die Gemeinde Gottes aus Israel und allen Nationen. Und jeder von uns, der ihn kennt, gehört dazu. Es ist einfach sagenhaft, was das alles bedeutet. Interessant ist nun, dass die Herrlichkeit, die Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, diese Herrlichkeit wird offenbart in den Wundern. Im Johannesevangelium, bei der Hochzeit zu Kana zum Beispiel, bei Speisung der 5000, bei dem Blindgeborenen, bei Lazarus. Ich nehme jetzt nur mal das erste Wunder und wir kommen auf die anderen teilweise später zurück, bei der tollen Predigtserie Licht aus dem Johannesevangelium. Das war wieder mein Werbeteil. Und in Johannes 2 geschieht das Riesenwunder. Die Leute haben eine Hochzeit gefeiert. Die machten nicht nur ein paar Stunden, die machten ohne Probleme. Die machten mal eine Woche, ja. Und dann kamen die Leute und aßen und aßen und aßen und tranken und tranken und tranken. Und da kamen natürlich alle möglichen Leute und irgendwann war Wein alle. Und das kann peinlich werden. Und dann verwandelt Jesus mal, er offenbart seine Herrlichkeit, 600 Liter Wasser in 600 Liter Wein, etwa. Da hätte das Ding noch weiterlaufen können. Was ist hier Herrlichkeit? Das ist Herrlichkeit, offenbart sich in Qualität und Quantität. So viel mit einem Schlag und dann so gut. Natürlich hatte der Mensch, der verantwortlich war, den besten Wein am Anfang aufgetischt. Und jetzt übertrifft der Wein Jesu diesen besten Wein, den sie kriegen konnten, noch einmal, sodass der Speisemeister nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und dann merkt ihr, die Masse, Quantität und die Klasse, Qualität hat gezeigt, wenn Jesus da ist, wird das Leben zum Fest. Und das ist kein Zufall, dass das erste Wunder, das Jesus tut, nicht die Heilung des Blindgeborenen ist und nicht die Auferweckung des Lazarus, sondern symbolisch dasteht für die Zeit der Einladung zum Hochzeitsmahl. Es geht darum, dass Jesus der Bräutigam ist. Er ist der Bräutigam, er hat das Anrecht auf die Braut. Die Braut ist das Volk Gottes aus Israel und aus allen Nationen. Die Serie der Wunder zeigt uns, wo es hingeht. Das erste Wunder zeigt die ewige Feier, die wir haben, wenn wir bei Gott sind und feiern. Jeden Tag sozusagen. Jede Ewigkeit feiern. Das heißt, die Wunder offenbaren immer einen Aspekt von Christus. Die Speise der 5000, ich bin das Brot des Lebens. Die Heilung des Blindgeborenen, ich bin das Licht der Welt. Die Auferweckung des Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber das Interessante ist, obwohl er seine Herrlichkeit offenbart, war er selber nicht verherrlicht. Johannes 7. In Johannes 7 steht auf einmal, stellt sich Jesus hin beim Laubhüttenfest am achten Tag und er sagt, aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen er dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift gesagt hat, von seinem Bauch werden große Flüsse von lebendigem Wasser fließen. Das sagte er aber von dem Geist, denn die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ganz oft wisst ihr, nämlich Luther 2017, da habe ich jetzt LZ in Klammern, das ist Lanz. Also manchmal erlaube ich mir, mit dem Griechischen vor Augen das selber zu übersetzen. Und deswegen, weil wenn ihr in Luther lest, von seinem Leide werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann denken Leute eben Ströme, so ähnlich wie es regnet, in Strömen. Aber Ströme ist Plural und meint große Flüsse. Das Bild ist das vom Paradies. Im Paradies teilte sich der Paradiesfluss, der alles bewässerte und allem Leben gab, in vier große Ströme. Und das ist das Bild hier. Als Christus sich hinstellt und sagt, wenn ihr in der Wüste seid und am Verdursten seid, wenn ihr kaputt geht in eurem Leben, wer da Durst hat, der komme her zu mir. Und es trinke, wer da glaubt an mich, das will er sagen. Und er ist der Stein in der Wüste, den Gott schlug durch Mose, durch den Stab des Mose. Und dann brach der Stein kaputt, der Fels brach kaputt und die Ströme retteten Israel. Und das wiederholt sich jetzt hier. Und das Schlagen des Steines, dass er aufplatzt, das durfte nur einmal geschehen. Mose hat dann beim nächsten Mal, als dieselbe Krise sich wiederholte, gesagt bekommen, er soll dahin gehen zum Stein und er soll was machen? Er soll zum Stein nur reden, nur durchs Wort. Und er war aber so in Brass und so verärgert über den Unglauben Israels, dass er wieder den Stock nahm und bumm, raufschlug. Und dieser Schlag kostete ihm den Eingang ins verheißene Land. Das ist der Grund, warum Mose nicht rein durfte. Warum? Warum so, sozusagen, so ein scharfes Gericht Gottes? Es geht um die Symbolik, um die Typologie. Gott wollte, dass dieser Stein, der einmal geschlagen wird, auf das Heil hinweist. Christus sitzt heute, Offenbarung 22,1, auf seinem Thron mit dem Vater zusammen. Und die Ströme des lebendigen Wassers, die das himmlische Jerusalem in ein Paradies verwandeln, haben ihren Ursprung hier. In Johannes 19 sticht der Soldat das Herz Jesu auf. Und was kommt raus? Blut und Wasser. Und Thomas will seine Finger legen in seine Nägelmale und seine Hand in seine Seite. Das Loch war beim Auferstandenen noch so groß, dass ein erwachsener Mann seine Hand reinlegen konnte. Aus diesem Loch, aus seinem Leib, übersetzt Luther, das heißt wörtlich Bauch, Kilia ist dieser Bereich des Körpers. Das ist der Bereich des Körpers. Aus der Kilia, aus dem Bauch, kommt der Strom des Paradieses, des Himmels. Der Geist Gottes, das lebendige Wasser, kommt von ihm. Dieses Meer an Gnade, von dem ich geredet habe, das kommt von ihm. Es erreicht sogar Rothenburg. Es fließt in die ganze Welt. In Offenbarung 22 heißt es, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn du einen Schluck, Johannes 4, wenn du einen Schluck von diesem Wasser nimmst, dann wird dieses Wasser in deinem Innersten ein Quell, der weiterquillt, jeden Tag und jede Nacht ins ewige Leben. Halleluja. Wir haben hier einen Erlöser und eine Gnade, die nie endet und die uns ans Ziel bringt. Die Verherrlichung Jesu ist nicht in den Wundern. Die Verherrlichung Jesu ist woanders. In Johannes 12, 23 folgende. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Da fragt man sich, warum ist er immer noch nicht verherrlicht? Nach all den Wundern. Viele Leute jubeln die Wunder hoch heutzutage und denken, es sind nur mehr Wunder geschehen, dann kommen mehr Leute zum Glauben. Gott kann Wunder tun. Aber Gott kann auch Menschen retten, ohne dass sie ein Wunder sehen. Es gibt Menschen, die nie gesehen haben, dass ein Blindgeborener sehen wurde. Die müssen es auch nicht sehen. Die müssen nur durch das gehörte und geglaubte Evangelium gerettet werden. Und hier merken wir, dass die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Er redet von sich. Im Kontext wollen Griechen Jesus sehen und sie schnappen sich Andreas und sie schnappen sich Philippus und sie sagen, wir wollen den sehen, mach das möglich, gib uns eine Audienz. Und dann kommen die hin und denken, das klappt. Und was Jesus hier sagt, nee, das klappt nicht. Zuerst muss was anderes geschehen. Ich muss sterben. Wenn ich nicht sterbe, als Weizenkorn in die Erde falle und er sterbe, bleibe ich allein. Das Paradies im Himmel ist riesig. Aber es wäre leer geblieben, nur mit einer Person als Füllung, mit Jesus, wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre. Und jetzt muss er sterben, aber wenn er stirbt, bringt er viel Frucht. Und so heißt es in 31 folgende, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, es wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzuzeigen, welches Todes er sterben würde. Christus stirbt am Kreuz. Und er hängt am Kreuz. Und diese Arme, die so schwach sind, sind Arme, die alle ziehen. Wie viele? Alle. Die Juden und die Griechen. Aber erst muss er sterben, dann kann er die Griechen retten. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Wer wird rausgeschmissen? Der Fürst dieser Welt. Das Kreuz scheint die größte Niederlage, die größte Erniedrigung Christi zu sein und ist es der größte Sieg Gottes. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Leute, Halleluja! Was für eine Liebe Gottes. Gott hat ein für alle Mal deutlich gemacht, du kannst der größte Schurke sein, du kannst der größte Verbrecher sein, du kannst so und so viele Menschenleben auf dem Gewissen haben. Komm zu mir! Oder er sagt hier, ich zieh dich zu mir. Wow, was für eine Kraft hat Gott in Christus. Was für ein Fest ist Weihnachten. Ich bin begeistert. Feiern wir diesen Herrn auch im neuen Jahr. Bezeugen wir ihn, beten wir ihn an. Das Wort ward Fleisch, Leute, voller Gnade und voller Wahrheit. Amen.